Willkommen bei Letzte Reihe, dem Podcast an der Vosbos Bad Tölz. Kein Unterricht, kein Druck, nur echte Gespräche. Folge 30, heute zum dritten Mal zum Thema Eishockey, aber zum ersten Mal mit einer Dame, einer Frau, einem Mädchen, und zwar die Lilly. Hi Lilly.
Hi, servus.
Du spielst Eishockey, du bist aber nicht nur in einem Verein und du bist auch Nationalspielerin und kommst hier frisch zurück von der Weltmeisterschaft in Italien. Und da haben wir natürlich freudige Nachrichten zu vermelden. Du warst Teil des Kaders, die Weltmeister geworden sind in dieser Liga und dann aufgestiegen sind. Also Glückwunsch dazu. Wie ist dein Empfinden? Bist du immer noch ganz weg davon? Es ist jetzt zwar schon ein paar Tage her, aber wie hast du das alles verarbeitet, diese ganzen Eindrücke?
Ja, erstmal danke. Also es war sehr, sehr cool, sehr coole Erfahrung, aber wirklich realisieren kann ich es immer noch nicht, weil Weltmeister, das hört sich schon ein bisschen surreal an.
Ja. Ja, ihr hattet da erstmal einen langen Lehrgang in Füssen über die Weihnachtstage oder nach Weihnachten, über Neujahr dann, und dann ging es gleich nach Italien. Und was ich gesehen habe in den Spielberichtsbögen, ihr habt Vorbereitungsspiele gehabt gegen Norwegen und dann habt ihr das entscheidende Weltmeisterschaftsspiel auch gegen Norwegen gehabt. Und bei diesem Vorbereitungsspiel warst du auch im Tor gestanden, und das führt mich jetzt schon mal zu der ersten Frage hin: Wie wird man denn Torhüterin überhaupt im Eishockey als Mädchen? Das ist jetzt nicht so der 0815-Job für ein Mädchen.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe einen älteren Bruder und eine ältere Schwester und beide sind auch auf dem Eis groß geworden. Also mein Bruder spielt auch Eishockey und meine Schwester Eiskunstlauf. Und als Jüngste muss man da natürlich fürs Tor herhalten. Und ich denke, das hat mir so gut gefallen oder gefällt mir immer noch ziemlich gut, dieses Battle im Tor. Und deswegen bin ich dabei geblieben.
Das Battle im Tor, da hört man schon den Kampfgeist raus. Viele würden sagen, ey, das ist doch total schmerzhaft. Man wird ja ständig mit diesem harten Puck da angeschossen und man muss sich reinschmeißen. Grätschen musst du ja auch ewig und was auch immer, dich ins Getümmel schmeißen. Hast du da nie irgendwie mal ein bisschen Bammel davor gehabt als junges Mädchen? Du bist immer noch ein junges Mädchen, aber seit wann hast du denn im Tor gestanden? Mit 12, 13, 14?
Na, mit 8 tatsächlich. Also ich bin relativ früh ins Tor gegangen, aber ich habe bis zur U13 habe ich beides gemacht. Also ich habe mich in den Drittelpausen auch mal umgezogen.
Oh.
Ja, genau.
Und dann Stürmerin oder Verteidigerin? Oder
ja, unterschiedlich. Mhm. Also meistens aber Stürmer. Also genau das Gegenteil. Aber Angst vor dem Puck hat man eigentlich nicht. Also ich zumindest nicht. Weil man hat ja eine ziemlich teure Ausrüstung und die hält es schon gut aus.
Wer bezahlt denn die eigentlich, die Ausrüstung? Müssen das die Eltern tragen oder wird die weitergegeben im Verein? Passt ja auch nicht immer alles, jeder hat eine unterschiedliche Figur.
Ja, also früher hat man die vom Verein gestellt bekommen. Also in Tölz habe ich auch Schläger gekriegt und ein Ausrüstungsgeld von 200 Euro. Mhm. Mittlerweile kriege ich auch von der Sporthilfe eine Förderung von 75 Euro pro Monat. Das reicht natürlich nicht aus, deswegen.
Ist einmal Kufen schleifen.
Ja, genau, so ungefähr. Aber meine Eltern zahlen da auch ein gutes Stück mit, dass ich das alles so ausleben kann, wie ich es jetzt mache.
Also der Dank auch erstmal an deine Eltern, dein Umfeld. Du hast jetzt schon Tölz angesprochen, jetzt derzeit bist du in zwei Vereinen, bei den River Rats in Geretsried, aber auch in Ingolstadt, die in der Bundesliga spielen. Das ist eine ganz interessante Liga, ich habe mir die gestern angeschaut, mit Budapest auch noch als Liga-Mitglied. Also da merkt man, Frauen-Eishockey, da ist natürlich noch viel Potenzial. Die deutschen Frauen spielen gerade bei Olympia, haben gestern leider verloren gegen Schweden. Aber trotzdem, es ist schon auch im Kommen. Und spürst du das auch, dass jetzt immer mehr Mädchen vielleicht dazukommen zum Eishockey in die Vereine, wo du spielst?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich auch viel in den Strukturen geändert. Also am Anfang zum Beispiel hat man ja BV-Sichtungen und ich bin da früher zum Beispiel immer bei den Jungs mitgelaufen und das gibt es jetzt nur für Mädchen, also reine Mädchensichtungen. Und ich würde schon sagen, dass da jetzt viel Interesse da ist und das auch immer mehr wird.
Jetzt hast du schon gesagt, ihr habt jetzt nur noch reine Mädchenteams, aber du hast mir vorhin im Vorgespräch erzählt, teilweise trainierst du auch mit den Männern jetzt auch immer noch. Wie schaut das aus? Wie schaut dein Trainingsalltag aus? Weil du bist, wie gesagt, in zwei Vereinen. Vielleicht kannst du es kurz erklären, wie du das auch aufteilst. Ingolstadt, Geretsried, ja, und Voss läuft ja auch noch irgendwo her, nebenher.
Ja, eigentlich ist jeder Tag anders. Also am Anfang der Woche muss ich erstmal planen, wann ich in Ingolstadt bin, Wie oft? Also meistens ein-, zweimal die Woche und manchmal noch am Wochenende für die Spiele. Aber normal gehe ich nach der Schule dann entweder ins Geretsrieder-Training und trainiere da dann oder eben in Ingolstadt, aber da muss ich dann erstmal zu 1,5 Stunden hinfahren.
Ja, wer fährt dich da?
Also tatsächlich fahre ich manchmal selber, aber natürlich mit meiner Mutter an der Seite, weil ich habe begleitetes Fahren. Ja, oder meine Mutter.
Ja, okay. Aber immerhin hast du einen Führerschein, das ist ja dann irgendwann mal auch abgelaufen, das begleitete Fahren. Und ja, ich weiß nicht, wie lange du in Ingolstadt bleiben willst, das weißt wahrscheinlich selber noch nicht. Ihr habt ja da eine große Konkurrenz mit, glaube ich, 4 Torhüterinnen, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber jetzt würde ich nochmal zurückkommen zur Nationalmannschaft natürlich. Wie wird man denn Nationalspielerin und Nationaltorhüterin? Ihr seid ja mehrere im Konkurrenzkampf und ich finde schon mal wirklich ein Riesending, dass du es geschafft hast in der Nationalmannschaft. Über die WM sprechen wir dann gleich nochmal. Aber wie wird man Nationaltorhüterin? Wie merkt man das denn, dass man da sehr gut ist?
Also am Anfang hat man eine BV-Sichtung. Also ich hatte es noch mit den Jungs. Und da haben dann halt auch Trainerinnen zugeschaut von den Nationalmannschaften. Und dann kam die erste Einladung für die U16 dann noch. Und da hatte man dann Sommerlehrgang, also Anfang der Saison. Und dann gibt es da halt immer weiterführende Turniere wie ein Europapokal oder die A-Offs, da war ich auch. 2023 war das, glaube ich. Und so wächst man da eigentlich rein in die Strukturen.
Und was würdest du sagen, ist das Faszinierendste für dich, wenn du da im Tor stehst? Da gibt es ja viele Aspekte. Also ich habe ja immer Torhüter bewundert früher im deutschen Eishockey. Ich fand die immer so cool. Und so wie du jetzt auch mir gegenüber sitzt, du strahlst eine unheimliche Ruhe aus. Ist das eine Fähigkeit, die man unbedingt braucht, dass man cool bleibt im Tor?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man hinten Stress macht, dann würde ich sagen, strahlt sich das auf die ganze Mannschaft aus. Auch ob man Selbstvertrauen hat oder nicht. Ich finde, das merkt man dann auch dem Spiel an, ob die Spieler das dann auch annehmen oder ob die dann auch hektisch werden, weil ich mich hektisch fühle. Ich würde sagen, da kann man viel bewirken und Ruhe ist auf jeden Fall ein großes Thema im Eishockey, also vor allem im Torspiel.
Ja, und was noch? Was braucht man noch für Fähigkeiten, wenn man gute Torhüterin sein will im Eishockey?
Ich würde sagen, auf jeden Fall Selbstvertrauen ist ziemlich wichtig, weil man nicht lange überlegen kann. Man muss gleich die erste Entscheidung nehmen, wie sie kommt, weil es auch meistens die richtige ist. Ja.
Siehst du Verbesserungspotenzial bei dir irgendwo im Tor? Die Fangschnelligkeit oder Reaktionsvermögen? Macht ihr da spezielles Training vielleicht auch dafür, fürs Reaktionsvermögen?
Ja, auf jeden Fall. Also jeden Dienstag haben wir Torwarttraining und da werden dann nochmal so Sachen trainiert. Ich würde jetzt nichts Spezifisches nennen, weil das immer temporär ist. Also ich habe jetzt nicht immer das Thema Rebound Control zum Beispiel, sondern das verbessert sich mal, aber dann muss man was anderes wieder in Vordergrund stecken.
Jetzt haben wir viele Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht sofort wissen, was eine Rebound Control bedeutet. Das heißt, der Puck prallt ab vom Torhüter und du musst dann nochmal drauf oder wie ist das zu verstehen?
Ja genau, also man sollte halt schauen, dass man, wenn der Schuss kommt, weiß, wo der hingeht und den auch bestmöglich spielt, also in die Ecken zum Beispiel, dass der Nachschuss nicht gefährlich wird.
Und da habt ihr spezielle Übungen dazu dann?
Ja, also es sind immer spielnahe Situationen, dass man die auch gut anwenden kann im Spiel und da werden dann eben die Sachen trainiert, die gerade wichtig sind.
Im Fußball gibt es so ein Sprichwort, der Torwart und der Linksaußen, das sind immer die Verrücktesten in der Mannschaft. Ist das beim Eishockey auch so? Also Linksaußen gibt es ja da nicht wirklich, aber sind die Torhüter so die Verrücktesten?
Ich würde sagen, also man sagt es auf jeden Fall immer, aber Verteidiger, finde ich, ist jetzt auch nicht so ein guter Job, wenn man Schüsse blockt und die haben ja viel weniger an als der Torwart. Ja. Deswegen würde ich das, glaube ich, gar nicht mal so unterschreiben.
Wenn ich mir euer Mannschaftsfoto anschaue, da ist mir aufgefallen, die Torhüter, ihr habt ja diese riesigen Schoner, also da verschwindet ja fast das Gesicht dahinter, wenn ihr da auf der Bank sitzt. Vielleicht für alle, die nicht so im Eishockey zu Hause sind, was zieht ihr alles an als Eishockey-Torhüterin? Schicht für Schicht dieser Zwiebellook, bis dann am Ende der Helm draufkommt. Was musst du alles mitnehmen auch oder was vorbereiten?
Ja, das ist tatsächlich ziemlich viel. Ja. Also immer, wenn ich nach Ingolstadt komme, sagt schon eine zu mir, ob ich nicht ausgezogen bin oder warum ich so viel dabei habe. Aber es fängt natürlich an mit einem Tiefschutz, Hose, dann kommen die Schienen mit Schlittschuh natürlich, großer Brustpanzer und dann halt Fanghandschuhe und Stockhand und der Helm und der Schläger.
Ja, kann man das überhaupt selber anziehen, wenn man 8 Jahre, 9 Jahre, 10 Jahre ist? Da brauchst du doch jemanden, der dir hilft, oder? Eine Garderobiere.
Ja, also es ist auch ein paar Mal vorgekommen, dass man die Schienen auch falsch rum anzieht am Anfang. Aber man hatte auch Betreuer, die dann einem die Schlittschuhe gebunden haben, weil man es halt selber noch nicht so fest binden konnte.
Also gehört einiges dann dazu. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen drüber geredet, dass du in Geretsried und in Ingolstadt spielst. Vielleicht erklärst du nochmal diese Konstellation. Was ist das für ein Team in Geretsried und was in Ingolstadt? Und wie geht das überhaupt? Du hast eine sogenannte Förderlizenz. Vielleicht kannst du das dann in dem Zusammenhang kurz erklären.
Ja, genau. In Geretsried spiele ich in der U20 bei den Jungs. Eben weil es anderes Niveau ist wie bei den Frauen. Also es ist eigentlich nicht vergleichbar. Und bei den Frauen spiele ich eben, um eine Zukunftsperspektive zu haben, weil ich in Zukunft wahrscheinlich auch in der Frauenbundesliga spielen werde, weil es eben was ganz anderes ist. Also es ist viel professioneller. Das ist eine andere Motivation dahinter, wie jetzt in Geretsried. Ja, einfach für die Zukunft, um mir was aufzubauen und nicht gleich einzusteigen, sondern erstmal langsam reinzukommen. Ja.
Wie viel Erfahrung durftest du denn schon sammeln in der Frauenbundesliga? Durftest du schon oft im Kader dabei sein? Es geht jetzt gar nicht nur um Spielminuten, dann um Eiszeit, sondern auch überhaupt mitzukommen in den Kader, nominiert zu werden.
Ja, da war ich schon ein paar Mal dabei. Aber bei mir steht gerade Geretsried für die Spielpraxis im Fokus. Aber dabei war ich auf jeden Fall schon ein paar Mal und werde auch demnächst bald wieder spielen.
Und so wie ich die Eishockeyspieler kenne, wird da auch kein blöder Spruch gedrückt, oder? Dass du da mit den Jungs zusammenspielst?
Nee, also ich bin auch nicht das einzige Mädchen in Geretsried. Deswegen sind die das alle gewohnt. Und ich komme ja auch aus Geretsried. Deswegen, ich kenne viele dort, auch von früher schon, von klein auf. Und deswegen verstehen wir uns eigentlich alle sehr gut.
Ja, na, ich kriege das schon immer mit im Eishockey seit Jahren. Eigentlich ist das viel relaxter untereinander. Akzeptiert man das eher. Wir haben ja in Tölz ja auch eine tolle Torhüterin gehabt mit der Fiona Haare. Und die kennst du auch, hast du mir gesagt.
Ja, genau. Das war meine Torwarttrainerin in Tölz. Sehr lang, also von Anfang an, von der U13, glaube ich, bis zur U17. Und auch im Nationaltrikot war sie meine Torhütertrainerin.
Dann kommen wir ja schon zum Thema Nationalmannschaft. Also ihr habt es eben in der U18-WM mit verschiedenen Nationen zu tun gehabt. Norwegen, Japan, Dänemark, Frankreich, habe ich jetzt alle oder fehlt mir noch eins?
Nee, das war's.
Da waren sie alle. Und das ist ein System, wo jeder gegen jeden spielt und am Ende ist der Tabellenerste, ich würde sagen B-Weltmeister, so hat man das früher genannt, und darf dann in die Top-Division aufsteigen. Ihr hattet in der Vorbereitung Norwegen, gegen die ihr gespielt habt in Füssen, in diesem Trainingslehrgang, und dann kamen die anderen Spiele und ich habe mir so ein bisschen sagen lassen, der Sieg gegen Japan war so wichtig, weil das war richtig ein enges Match. Und dann kam es zum entscheidenden Spiel gegen Norwegen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen in diese Tage rein, weil ihr habt ja wahnsinnig viel Spiele in kurzer Zeit auch gehabt, oder? Wie viel waren denn das?
Ja, genau, ich glaube, das waren
4 Spiele in 6 Tagen, 7 Tagen?
Ja, so ungefähr.
Also auch nervenzerrend, ja.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wir haben das erste Spiel gegen Frankreich verloren und da war erstmal ein Tiefschlag. Aber wir hatten alle das gleiche Ziel, Aufstieg, ganz klar. Und wir sind alle 100% dahinter gestanden und deswegen wussten wir, wir können es schaffen. Und dann hatten wir das Spiel gegen Japan, also das vorletzte Spiel, und das war ein reiner Kampf gegen die Japanerin, gegen die Struktur von denen, weil die bleiben in ihrer Struktur, egal was passiert. Aber wir konnten dagegen halten und haben mit einer sehr, sehr guten Teamleistung alles reingeworfen und haben das Spiel dann gewonnen. Und gegen Norwegen war natürlich große Aufregung davor, weil wir wussten, das Spiel wird eng. Weil wir, wie gesagt, in Füssen gegen die schon gespielt haben und das Spiel auch, glaube ich,
3-1, glaube ich, habt ihr da gewonnen, ja.
Ja, genau, also sehr, sehr eng. Und deswegen wusste jeder, dass es auch wieder ein Kampf wird, aber dass er sich lohnen wird. Und wir haben uns ja am Ende auch belohnt.
Wie ist denn das dann da davor? Habt ihr da Rituale in eurer Mannschaft, die immer gleich bleiben? Wir hatten hier den Johannes Hassmann letztens, da geht es darum, der als letztes zum Kreis da zum Beispiel dazulaufen möchte. Aber in der Vorbereitung auch, wie stellen euch da die Trainer ein? im Spitzensport ist es ja so, dass oft der Prozess betont wird, nicht das einzelne Spiel, aber wenn es so ein Do-or-Die-Spiel ist, kann ich mir vorstellen, da ist nochmal mehr Feuer unterm Dach, oder? Wie waren diese letzten Stunden davor?
Also erstmal hatten wir ein Pre-Game-Skate, also das ist nochmal eine...
Pre-Game-Skate, ah, das klingt cool, also ein Warmlaufen.
Ja, genau, also wir waren 30 Minuten auf dem Eis, um nochmal alles zu aktivieren, um ein gutes Gefühl zu kriegen. Und dann kam das Übliche, also Mittagessen, nochmal Mittagsschlaf und dann nochmal die Ansprache vom Trainer, bevor wir gefahren sind, also nochmal ein bisschen Taktik. Und dann vorm Spiel hat, glaube ich, jeder seine eigenen Routinen. Also man spricht auch meistens eher von Routinen, die man einhält. Aber eine gemeinsame, die sehr wichtig war für uns, war Cut Night Joe vorm Spiel zu tanzen. Ja, also um nochmal die Stimmung hochzuhalten, um wirklich motiviert in das Spiel zu gehen. Ja, und das war auch ein sehr cooler Zusammenhalt, weil jeder mitgemacht hat.
Ja, der Spielverlauf war ja auch ziemlich knapp, ziemlich eng. Am Ende war es ein 2-0, oder? Und ich weiß nicht, ob das in dem Spiel war, aber stimmt es, dass da Norwegen gleich am Anfang eine Strafzeit bekommen hat, weil sie nach 30 Sekunden zu viele Spielerinnen auf dem Eis hatten?
Ja, das war Norwegen.
Das ist doch verrückt.
Ja, da merkt man, was für eine Anspannung in so einem Spiel wirklich drin ist, weil Norwegen hätte auch noch gute Chancen gehabt auf, glaube ich, den dritten Platz. Und deswegen haben die auch alles gegeben. Und das hat man definitiv auch gemerkt.
Dann hattet ihr das 2-0 und habt euch natürlich dementsprechend gefreut, aber so feiern, so viel Zeit blieb wahrscheinlich nicht, oder wie stelle ich mir das vor? In der Kabine danach habt ihr noch ein gemeinsames Essen gehabt oder seid ihr dann gleich alle in eure Heimat zurück?
Nee, wir waren erstmal alle zusammen in der Kabine und haben natürlich laut Musik gehört, wie sich's gehört. Ja. Und dann kam natürlich noch die Ansprache vom Trainer und dann... haben wir uns umgezogen und sind ins Hotel und haben da erstmal ein gutes Essen gekriegt. Also Siegeressen, glaub Kaiserschmarrn oder sowas war es.
Oh, herrlich.
Ja, und dann sind wir zurückgefahren zum Eisstadion, fertig gemacht für die Siegerehrung.
Ach so, die kamen dann erst danach.
Ja, genau. Und haben da nochmal Japan gegen Italien angeschaut, alle zusammen. Und dann haben wir unsere Medaillen gekriegt. Und haben nochmal die deutsche Hymne singen dürfen, wobei bei mir wirklich, ehrlich gesagt, keine Stimme mehr da war, weil ich so viel auf der Bank geschrien habe, dass da nichts mehr rausgekommen ist.
Und diese Medaille, wo kommt die jetzt hin? Das ist sicherlich die wertvollste, die du daheim hast, nehme ich an.
Ja, genau. Also die hängt schon direkt, wenn man in mein Zimmer reinkommt. Dass ich sie jeden Tag sehen kann.
Würdest du vielleicht für unseren Insta-Account dann ein Bild von dir mit der Medaille zur Verfügung stellen?
Ja, gerne.
Wäre eine coole Sache, die würden wir dann hochladen, wenn wir die Folge veröffentlichen. Dann kann das ja auch jeder anschauen, weil das ist ja doch was Besonderes, eine WM-Medaille zu haben bei uns hier an der Schule. Jetzt läuft ja gerade Olympia. Wir müssen leider schon zum Ende kommen. In 2 Minuten fängt die nächste Stunde an. Aber ich habe gelesen im Interview, das du auch in der Zeitung gegeben hast, nach der WM, Olympia ist das große Ziel. Schon die nächsten Olympischen Spiele, wo du dann 22 bist oder erst die danach? Oder wie ist dein Zukunftsplan?
Auf jeden Fall werde ich alles reinwerfen und alles dafür tun, dass es schon 2030 soweit ist. Ob es funktioniert, ist die andere Frage, aber bin fest davon überzeugt, wenn ich alles reinwerfe und alles gebe, dass das möglich ist. Also jetzt einer aus der WM-Mannschaft, die dabei war, ist jetzt schon bei Olympia mit 16 Jahren.
Krass.
Und es zeigt, dass alles möglich ist.
Ja, dann wünschen wir dir hier von der Schule alles Gute dafür, für diesen Weg. Gratulieren nochmal ganz herzlich zu diesem Riesenerfolg. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Schultag, bevor es dann wieder nach Geretsried und Ingolstadt geht. Alles Gute, Lilly.
Danke.
Das war Letzte Reihe, der Podcast des Fördervereins der Vosbos Bad Tölz. Wenn ihr dabei sein wollt, sprecht mich an im Schulhaus oder schreibt der Redaktion unter podcast@vosbos-badtölz.com. Bis dann!